Man hört es immer wieder, Mitarbeiter kommen wegen eines guten Jobs oder wegen des Renommees, des guten Namens des Unternehmens und sie gehen wieder aus Enttäuschung über ihren Chef bzw. die schlechte Führung, die sie erfahren. Was sind typische Verhaltensmuster, die immer wieder beklagt werden und für ein falsches Verständnis von Führung sprechen? Damit beschäftigen wir uns in dieser Episode.
Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben.
Episode 112 des Podcasts Führen im Team habe ich betitelt mit der Beschreibung So geht Führung nicht und möchte dir Verhaltensmuster aufzeigen, die für Demotivation und Fluktuation sorgen. Dazu muss man natürlich wissen, was ich mit Führung eigentlich meine. Wer mir schon eine Zeit lang folgt, der weiß, dass ich sehr genau unterscheide zwischen Führen und Managen. Und natürlich hat eine Führungskraft in der Regel auch die Erwartung, gegen sich gelten zu lassen, Dinge zu tun, die jetzt nichts mit Führung zu tun haben. Dazu gehört vielleicht eine Mindestfachkompetenz, dazu gehören organisatorische Kompetenzen, dazu gehört natürlich auch die Verantwortung für Ergebnisse. Aber die wird man am besten dadurch erfolgen oder erfüllen, indem man das, was in meiner Welt unter Führen läuft, besonders gut versteht und entwickelt. Bei Führen geht es in diesem Sinne darum, wie man mit Menschen umgehen und den Umgang mit Menschen, der dazu führt, dass Orientierung entsteht, dass Sinn und Motivation gestiftet und gefördert werden, dass Entwicklung von Menschen, Wachstum von Menschen gefördert wird und natürlich, dass ein optimales Leistungsverhalten von Mitarbeitern und von Teams begünstigt wird. Dabei möchte ich eines von vornherein klarstellen, die Tipps, die ich hier gebe, sind keine Prinzipienreitereien. Es ist natürlich so, dass grundsätzlich diese Dinge dazu führen, die ich hier aufzeige, dass Führung nicht ausgeübt wird oder nicht in dem Maße gelebt wird, wie es gelebt werden sollte. Es ist klar, dass je nach Hierarchie und Verantwortungsbereich bzw. der Größe unterschiedliche Potenziale bestehen, das, wovon ich jetzt gleich spreche, auch umgesetzt werden kann. Aber die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass in aller Regel zu viel Potenzial liegen gelassen wird, um mehr für gute Führung zu tun. Und deshalb möchte ich auf diese Verhaltensmuster, die für Demotivation und Fluktuation sorgen, aufmerksam machen. Fast alle Führungskräfte, mit denen ich arbeite, begehen dabei den Fehler Nummer 1 und ich habe den selber auch ausgiebig ausgeübt, nämlich Arbeit selbst machen zu wollen. Dahinter steckt oftmals, dass man als vermeintlich beste Fachfrau oder Fachmann in eine Führungsverantwortung gekommen ist und damit natürlich auch am besten qualifiziert ist für eine ganze Reihe von Aufgaben. Es ist oft die höchste Qualifikation, die auch in die Verantwortung reinführt. Und wenn man dann selber weiß, wie die Dinge richtig laufen sollen, dann geht damit oft einher eine Angst vor Fehlern bzw. auch den Konsequenzen dieser Fehler. In meiner Praxis war das so, dass ich immer verantwortlich für die Payroll, für die Gehaltsabrechnung war. Und wenn Fehler in der Gehaltsabrechnung auftauchen, die auch noch systematisch sind, dann summiert sich das über mehrere Jahre immer zu Risikobeträgen auf, die in Betriebsprüfungen durch die Sozialversicherung und den Fiskus zu sehr, sehr teuren Nachzahlungen, also hohen Nachzahlungen führen. Das war zum Beispiel eine Angst, von der ich oft getrieben war. Ich höre von ähnlichen Ängsten auch in ganz anderen Verantwortungsbereichen, wo die Führungskräfte sich vor allen Dingen darum Gedanken machen, wie sie diese Fehler vermeiden, die möglicherweise sehr teure oder schwerwiegende Konsequenzen haben. Und deshalb dazu greifen, zu diesem Mittel lieber die Dinge selbst zu machen, damit sie wissen, dass sie auch richtig sind. Es geht dabei allerdings bei weitem nicht nur um die Vermeidung von Fehlern. Wenn man selbst eine Sache gut macht, dann weiß man eigentlich auch, dass eine gewisse Performance selbstverständlich ist. Wenn ich jemanden anderen die Arbeit übergebe, dann wird er in den seltensten Fällen mit der gleichen Performance oder gar noch mit besseren Ergebnissen aufwarten können. Das heißt, wenn ich die Arbeit nicht mehr selbst mache, dann ist die Arbeit, man dauert sie länger, dann hat man mehr Arbeit oder mehr Arbeitszeit und Aufwand. Nur die Kehrseite der ganzen Sache ist, dass die Kapazität natürlich begrenzt ist und du hast Führungsverantwortung übernommen, wenn du in so eine Rolle kommst. Das heißt, du musst an anderer Stelle dafür sorgen, dass die Kapazitäten frei werden, damit du führen kannst. Sonst machst du dich systematisch zum Flaschenhals und dann wirst du dich dafür entscheiden, die Führung erst einmal brachliegen zu lassen, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist tatsächlich ein Dilemma, aus dem du so ohne weiteres nicht rauskommst. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der als Konsequenz droht, wenn du die Arbeit weiterhin selbst machst. Denn die Verantwortung für bestimmte Ergebnisse, ebenso wie das Heben von Entwicklungspotenzialen, werden damit vorenthalten. Die werden regelrecht unterdrückt, wenn du dich entscheidest, die Dinge weiterhin selbst zu machen. Also prüfe konsequent, was delegierbar ist, um einerseits Förderpotenziale für dein Team zu heben und andererseits deinen Flaschenhals aufzuweiten und damit auch mehr Zeit für gute Führung und damit auch für Motivation und für die Vermeidung von Fluktuationen sorgen zu können, mehr Zeit für dein Team, für deinen Mitarbeiter zu haben. Verhaltensmuster Nummer 2 geht in eine ähnliche Richtung, zielt aber noch etwas mehr auf deine Kompetenz, die dich möglicherweise in deine Rolle reingebracht hat. Da du möglicherweise als beste Fachkraft oder als höchst qualifizierte Kraft im Team dich selbst siehst, wahrscheinlich auch zu Recht in vielen Fällen, bist du auch die Person, die die besten Antworten geben kann. Das führt, wenn du daran nichts änderst, aber dazu, dass Mitarbeiter sich darauf verlassen, dass du dich schon drum kümmern wirst und dass du schon etwas sagen wirst, wenn es Probleme gibt oder wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das heißt, dass aber auch die Mitglieder des Teams sich schwerer tun, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Das lehnen die ab, weil sie darauf warten, dass die Ansage kommt oder die Antwort auf Probleme, die auftreten. Das wirst du am besten dadurch verändern, indem du deine Mitarbeiter systematisch zu Problemlösern machst. Wie macht man das? Indem man nicht nur die Probleme beschreiben lässt, sondern Lösungsvorschläge einfordert oder erarbeiten lässt. Du kannst das ja gerne organisieren, aber sieh zu, dass deine Mitarbeiter sich oder dein Team sich auch dafür zuständig und verantwortlich fühlt, Lösungswege aufzutun, bis hin zu, im Idealfall, Entscheidungsvorlagen, die dir nur noch eine Bewertung von Alternativen abfragt, vorlegen zu lassen. Das entlastet dich ganz enorm und das fördert natürlich auch diejenigen, die Lust und auch Qualifikationspotenzial haben, sich um Themen zu kümmern. Eine ganz hilfreiche Frage ist einfach, deine Mitarbeiter zu fragen, was würdest du tun oder wie würden sie entscheiden? Verhaltensmuster Nummer 3. Ein ganz, ganz toxisches Verhaltensmuster, was aber aus betrieblichen Gründen oft als notwendig angesehen wird. Die Ausübung von Kontrolle. Wenn Kontrolle sehr stark im Vordergrund steht, dann entsteht auch leicht ein Gefühl der Überwachung und der Einengung. Je nach Produktions- oder Risikobereich, in dem man tätig ist, ist natürlich Kontrolle nicht verzichtbar. Aber es gibt auch keinerlei Notwendigkeit, dass du als Führungskraft in ein Micromanagement reingehst und alles bis ins Kleinste überwachst, kontrollierst und dir ständig vorlegen lässt. Bis hin zu vielen Führungskräften, die mir immer wieder mal auch erzählen, wie toll sie sich dabei finden, ihre Mitarbeiter zu überraschen, um damit sicherzustellen, dass die Leute sorgfältig arbeiten. Was für eine Atmosphäre dabei entsteht, das überlasse ich deiner Fantasie. Ich stelle mir darunter nichts Erstrebenswertes vor. Vielmehr würde ich empfehlen, Kontrollsysteme in dem Maße, wie sie notwendig und auch vermittelbar sind, gemeinsam mit den Mitarbeitern oder dem Team zu entwickeln. Und diese Kontrollsysteme sollten in der Verantwortung aller bedient werden und sie sollten auch einsehbar sein, sodass alle Mitarbeiter immer zeitnah, möglichst sogar in Echtzeit, je nach Aufwand wird das nicht in jedem Bereich möglich sein, die Möglichkeit haben zu sehen, wo stehen wir als Team, wo steht jeder Einzelne und eine Transparenz da rein zu schaffen. Auf die Art und Weise können sie ihr Leistungsverhalten steuern und man kann es offen ansprechen. Transparenz entsteht auf allen Seiten und Transparenz ist etwas, was Vertrauen schafft. Vertrauen als eine wesentlich produktivere Grundlage als Kontrolle in der Zusammenarbeit. Es gilt wie immer natürlich das richtige Maß, eine richtige Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Aber sobald der Kontrollmechanismus mit den Leuten besprochen ist, die Notwendigkeit klar ist und jeder die Möglichkeit hat oder auch die Aufgaben, die Rollen klar verteilt sind, dann hat Kontrolle nicht mehr dieses Problematische, das dazu führt, dass Menschen nicht gerne arbeiten oder ihre Motivation verlieren. Und wenn wir dann schon bei demotivierenden Verhaltensmustern sind, wie viele Führungskräfte erlebe ich, die mir die Verhältnisse in ihrem Team erklären und glauben, ihre Mitarbeiter vor mir bewerten zu müssen? Und das spüren Mitarbeiter, wenn sie einen solchen bewertenden Blick ständig auf sich spüren, anstatt zu wissen, woran sie arbeiten können und woran sie gemessen werden und dafür auch optimal etwas zu tun. Viele Führungskräfte gefallen sich in so einer Rolle eines Dieter Bohlen bei der Deutschland sucht den Superstar, möglichst markige Worte dafür zu finden, wenn irgendetwas nicht wunschgemäß läuft, und produzieren damit auch eine Kultur der Nasenfaktoren, subjektive Bewertungen, Haltungsnoten. Das sind alles Dinge, die nur die Begünstigten bei der Stange halten, aber die insgesamt kein Klima dafür schaffen, dass ein Team besonders gerne und gut zusammenarbeitet. Viel besser würde ich dazu empfehlen, eine Feedback- und Fehlerkultur aufzubauen, die für eine kontinuierliche Entwicklung und vor allen Dingen auch für eine Veränderungsfähigkeit steht. Und diese Kultur auch konsequent zu nutzen für diese Zwecke. Denn wir sind heute nicht mehr in Systemen, die einfach nur bedeuten, sie müssen erfüllt, sie müssen ausgeübt werden, man muss funktionieren und dann ist alles gut. Unsere Wirtschaft ist zunehmend gezwungen, in der Veränderungsfähigkeit Innovationen hervorzubringen, Anpassungsfähigkeiten von Dimensionen, ich glaube, von denen wir noch gar nicht alles so wirklich realisiert haben, was da auf uns zukommen wird, zu schaffen. Und je mehr Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind gefordert, einen Beitrag zu leisten und nicht ein Bewertungsschema zu erfüllen, wie wir das vielleicht aus der Schule kennengelernt haben, umso eher werden sie auch eine Motivation und ein Zutrauen spüren und sich gerne und stark und stärker engagieren. Merke, Mitarbeiter zu bewerten ist keine Führungsaufgabe. Es kann allerdings eine Managementaufgabe sein, wenn daran Dinge hängen, zum Beispiel, ob der richtige Mitarbeiter auch an dem Platz ist, an dem er gut performen kann. Aber im Umgang mit Menschen sollte weniger eine Bewertung, sondern vielmehr eine Feedback-Kultur und der Reflexion und der gemeinsamen Entwicklung von Stärken und Potenzialen geführt werden. Und in diesem Sinne ist auch der fünfte und letzte Punkt zu verstehen. Verhaltensmuster, die gerne von Führungskräften gezeigt werden, sind klare Vorgaben zu machen, Ansagen zu machen. Das gibt auch dafür natürlich viele Situationen, in denen das notwendig ist. Aber je mehr der Alltag davon geprägt ist, dass alle darauf warten, dass du als Führungskraft eine Vorgabe machst, umso weniger darfst du erwarten, dass die Menschen aus dem eigenen Quark kommen und ihrer Motivation folgen. Im Gegenteil ist es sogar so, dass Menschen, die in so einer Kultur groß geworden sind, oftmals Schwierigkeiten haben, ihre Motivation in der Arbeit zu finden oder auch zu bedienen. Dieses reine Vorgabe machen und das am besten auch noch in einem starren System, das killt Motivation. Insbesondere dann, wenn diese Vorgaben keinerlei Abstimmung mit realen Gegebenheiten, mit Fähigkeiten oder auch mit vorhandenen Motivationen und funktionierender oder weniger funktionierender Zusammenarbeit auftreten. Im Gegenteil, dann lösen sie eher Widerstand aus, weil solche Vorgaben möglicherweise auch zu Überforderungen führen, zu befürchteten Nachteilen, und diese Ängste, sich davor schützen zu müssen, die bewegen die Menschen regelmäßig dazu, ihren Widerstand zu vergrößern. Wenn Vorgaben trotzdem nötig sein sollten, dann gib dir mindestens die Mühe, sie gut zu erklären und den Sinn dahinter zu vermitteln, damit Menschen das, warum sie etwas tun sollen, besser verstehen können und damit auch die Bereitschaft eher entwickeln, ihr Bestmögliches dafür zu geben. Wann immer es möglich ist, empfehle ich dir, Ziele gemeinsam zu entwickeln. Auf das Team runtergebrochen und auf jeden Einzelnen, auf den Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann. Und dabei persönliche Motivationen und Stärken, die im Team vorhanden sind, bestmöglich zu berücksichtigen und einzubinden. Auf die Art und Weise hast du gute Chancen, beste Aussichten, dass Menschen dir gerne folgen, dass Menschen dabei bleiben und mit Spaß bei der Sache, nicht ihre ursprüngliche Motivation, einen guten Job bei einem renommierten Arbeitgeber machen zu wollen, verlieren. Noch einmal die fünf Verhaltensmuster als mögliche Entwicklungsfelder für deine Verbesserung der Führung aufzuzählen. Punkt Nummer 1, mach die Arbeit nicht selbst, sondern prüfe konsequent, was davon delegierbar ist. Punkt 2, mach dich nicht zum Universalgelehrten und glaube, alle Fragen beantworten zu müssen, sondern beteilige dein Team an den Problemlösungen, fordere Lösungsvorschläge ein und am besten auch Entscheidungsvorlagen. Nummer 3, Kontrolle nicht ausüben als einseitige Überwachung, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern Kontrollsysteme aufbauen, die sie mit bedienen, die sie einsehen können und die für alle Seiten Transparenz schaffen. Nummer 4. Bewertung von Mitarbeitern nur im Wege einer Feedback-Kultur und der gemeinsamen Bestimmung und Verfolgung der Entwicklungsparameter und der Leistungsfähigkeit. Und Nummer 5. Statt starrer Vorgaben möglichst gemeinsame Entwicklung, Definition von Zielen und im Sinne der gemeinsamen Kontrollsystematik dann auch die Erfolge gemeinsam ins Auge zu fassen und zu feiern. Das sind Felder, die in aller Regel in der Führungskräfteentwicklung meiner Arbeit eine wesentliche Bedeutung spielen. Und am Anfang sagen die meisten Führungskräfte, ich sehe nicht, wie ich das umsetzen kann. Sobald sie aber mal einzelne Punkte davon aufgreifen, und das wäre meine Empfehlung an dich, versuch nicht alles 5 gleichzeitig zu machen, sondern such dir den stärksten Hebel unter diesen 5 Feldern raus und arbeite daran. Wenn du dabei Unterstützung brauchst oder wenn du das Gefühl hast, dass ich für dein Team, für dein Unternehmen dazu einen guten Beitrag leisten kann und Potenziale entfesseln kann, dann melde dich gerne bei mir unter fragen@oliver-bayer.de und du findest mich auch in den sozialen Medien. Die Adressen sind in den Shownotes aufgelistet. Für die heutige Episode habe ich ein Zitat von Konfuzius mitgebracht. Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir. Für immer.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.